das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessi Wellmer und Jens Riva.
Hallo und herzlich willkommen zum Start ins Wochenende.
Guten Abend auch von mir.
Es gilt nicht nur zu Weihnachten. Wer sich auf etwas freut, der kann auch ziemlich enttäuscht werden. Wenn man nämlich nicht das bekommt, was man sich erhofft hatte. Oder vielleicht sogar gar nichts. Beispiel Gehaltserhöhung. So schön die ist, wenn sie am Ende gar nichts bringt, weil man in einen höheren Steuertarif rutscht und dann auch noch die Inflation den Rest wegfrisst, dann nennt sich das kalte Progression. Und die ist ganz und gar unschön. Nach dem Bruch der Ampel sah es so aus, als ob sich daran vor der Wahl auch nichts mehr ändern würde. Doch schau her, da geht vielleicht ja doch noch was. Dominik Hebestreit.
Besonders besinnlich war es zwischen den ehemaligen Ampelpartnern im Grunde nie. Umso erstaunlicher, dass sie sich jetzt geeinigt haben. So kurz vor Weihnachten schnüren SPD, Grüne und FDP überraschend ein milliardenschweres Entlastungspaket für den Gabentisch.
Wir drei haben dann zusammen gesagt, wir wollen was probieren. Ich will gar nicht sagen, dass es von der SPD ausgegangen ist, sondern alle drei, die Grünen und die FDP und die SPD, wollten, dass es zu dieser Steuerentlastung kommt.
Hätten wir jetzt nichts getan, hätte es diesen Kompromiss nicht gegeben, müssten gerade die Familien der Mitte im kommenden Jahr höhere Steuern zahlen. Und das wäre niemandem plausibel erklärbar gewesen.
Die ehemaligen Koalitionspartner wollen, dass Beschäftigte mehr Netto vom Brutto haben. Wenn ihr Gehalt steigt, sollen sie dafür in bestimmten Fällen weniger Steuerabzüge haben, also die kalte Progression abmildern. Auch der Grundfreibetrag bei der Steuer könnte steigen. Im kommenden Jahr um rund 300 Euro auf 12.096. Und noch einmal im übernächsten Jahr um gut 250 Euro auf 12.348. Auch Familien mit Kindern sollen entlastet werden. Sie sollen weniger Steuern zahlen und mehr Sozialleistungen bekommen. Das Kindergeld wollen sie ab Januar erhöhen von derzeit 250 Euro pro Monat um 5 Euro auf 255. Ein Jahr später dann noch einmal um 4 Euro auf 259. Auch der Kinderfreibetrag könnte steigen. Im kommenden Jahr um 60 Euro auf 6.672. Ab übernächstem Jahr um weitere 156 Euro auf 6.828.
Wir entlasten massiv die Mittelschicht in Deutschland und sorgen dafür, dass das Leben bezahlbar bleibt.
Profitieren sollen insbesondere mittlere und untere Einkommensgruppen. Eine Familie mit zwei Kindern und einem Bruttoeinkommen von 60.000 Euro hätte den Plänen zufolge ab kommendem Jahr 306 Euro mehr. Insgesamt kostet den Staat das Paket mehr als 7 Milliarden Euro. Die drei Parteien wollen es gern noch vor Weihnachten fertig schnüren. Dazu nötig die Zustimmung der Union im Bundesrat.
Auf den letzten Metern fängt man sich jetzt im Wahlkampf, um uns vermeintlich in die Bredouille zu bringen. Das werden wir schon deshalb nicht mitmachen, sondern wir sind immer, was sinnvolle Dinge angeht, konstruktiv und kooperationsbereit.
Das klingt zwar nicht nach einem kategorischen Nein, aber ob es mit dem Entlastungspaket bis zur Bescherung klappt, wird sich kommende Woche zeigen.
Erstmal Tina Handel im Hauptstadtstudio in Berlin. Tina, haben wir heute sowas wie so ein kleines Comeback der Ampel erlebt?
Naja, wenn man die Sticheleien, die sofort nach der Einigung wieder ausbrechen, wenn man die dazu zählt, dann ist es schon ein bisschen Ampelfeeling, denn darin war die Ampel ja auch immer ganz groß. In dem Fall ist es die FDP, die jetzt sagt, die anderen wollten das eigentlich gar nicht. Wir haben das hier seit Monaten schon vorgeschlagen. Jetzt machen es SPD und Grüne endlich auch mit, wohl weil der Wahlkampf begonnen hat. Und da will natürlich keiner derjenige sein, der den Bürgern Entlastungen vorenthält. Und genau vor dieser Frage steht jetzt aber auch die Union. Wir haben es gehört, das Ganze muss noch durch den Bundesrat. Und da muss sich jetzt eben die Union fragen, wie gehen die unionsgeführten Länder damit um? Wir hören, eine erstmögliche Entscheidung wäre am 20. Dezember möglich. Dann würde das Ganze auch für 2025 wirksam werden. Aber es könnte eben sein, dass die betreffenden Länder, dass die das Ganze in den Vermittlungsausschuss schieben. Dann kommt es nicht so schnell und dann wird es auch nicht zum Jahresstart dann wirksam.
Mhm. Und Tina, die Union plant ja selbst Steuergeschenke. Was ist denn vom Entwurf des Programms von CDU und CSU schon bekannt?
Genau, das Wahlprogramm ist heute bekannt geworden. Es soll ja eigentlich erst am Dienstag vorgestellt werden. Und wenn man da mal reinschaut, da wirbt die CDU natürlich auch massiv mit Steuerentlastungen. Also die kalte Progression will sie auch ausgleichen, aber noch viel mehr. Der Spitzensteuersatz soll anders angelegt werden, sodass er erst bei etwas höheren Einkommen greift, als es jetzt der Fall ist. Aber auch zum Beispiel Restaurantbesuche, da soll die Mehrwertsteuer sinken. Wenn man Überstunden macht, soll sich das steuerlich mehr lohnen. Also da steckt eine ganze Menge drin zu dem Thema. Und da wird dann auch schon klar, die Union möchte wahrscheinlich im Wahlkampf selber mit dem Steuerthema punkten. Und sie hat wahrscheinlich wenig Interesse, jetzt noch dieses letzte Ampelprojekt dann im Wahlkampf zu unterstützen.
Tina Handel in Berlin. Dankeschön. An Tag 5 nach dem Sturz von Machthaber Assad in Syrien hoffen die Menschen auf einen Neuanfang. Friedlich ist die Stimmung zumindest gerade in weiten Teilen des Landes, nicht aber im Norden. Dort greifen pro-türkische Milizen kurdische Gebiete an, gezielt und überaus gewaltsam. Die Kurden bilden die größte ethnische Minderheit in Syrien und waren jahrelang eine wichtige Kraft im Kampf gegen die Terrorgruppe Islamischer Staat. Jetzt sind Zehntausende von ihnen auf der Flucht Richtung Osten. Unser Korrespondent Martin Ebert ist in den weitgehend autonom organisierten kurdischen Gebieten unterwegs, wo in Tal Tamre und Kamischli im Moment kaum jemand an Frieden und Neuanfang zu denken wagt.
Fast scheint es, als wäre die Welt für sie in Ordnung. Kurdische Kinder in der Stadt Kamischli, 30 Kilometer von der Frontlinie entfernt. Es fühlt sich gut und schlecht zugleich an, dass wir hier Spaß haben. Bei uns ist zwar gerade kein Krieg, ein Stück weiter, aber schon. Ein Stück weiter, das ist hier, an der Schnellstraße M4 Richtung Aleppo. Vor dem Dorf Tal Tamre geht es nicht weiter. Hier verläuft die Frontlinie. Bauern bestellen ihr Stück Land, obwohl am Horizont in nur 3 Kilometer Entfernung islamistische Milizen in Schützengräben stehen und jeden Moment angreifen könnten. Sie werden von der Türkei unterstützt, die Tal Tamre immer wieder aus der Luft bombardiert. Ich musste zuletzt wegen der Angriffe alle Waren aus meinem Shop wegschaffen, weg in ein sicheres Lagerhaus. Ich saß dann allein im Laden und musste warten, bis es wieder ruhiger wird. Allen hier ging es so. Assad Ismail, der Falafelverkäufer von Tal Tamre, ist stinksauer auf die Türkei, den großen Nachbarn im Norden. Seit 4 Jahren erleben wir diese Angriffe. Türkische Drohnen, die vorgeben, militärische Ziele zu attackieren. Aber in Wahrheit treffen sie viele zivile Ziele. Das macht allen Einwohnern Angst. Die Kräfte der Syrian Defense Forces, der militärische Arm der Selbstverwaltung in Nordostsyrien, bereiten sich auf neue Angriffe der Türkei und der Milizen vor. Ihr Sprecher zeigt sich im ARD-Interview besorgt. Unter den Milizionären seien gefährliche Dschihadisten. Es gibt dort hunderte Kämpfer des Islamischen Staats. Die haben IS-Logos auf ihrer Uniform und rufen IS-Kampfrufe. Sie bewegen sich jetzt frei im Rest Syriens. Aus meiner Sicht teilen die neuen Herrscher in Damaskus die gleiche Ideologie wie der IS. Videos kursieren im Netz, die unter den Milizionären tatsächlich auch Kämpfer mit IS-Logos zeigen sollen. In einer Flüchtlingsunterkunft treffen wir Ali Shamohamo, der den islamistischen Milizen gerade erst entkommen konnte. Er hält sie für Kämpfer des IS. Das Schlimmste, was ich auf der Flucht gesehen habe, war, als diese Milizionäre 4 Männer vor meinen Augen köpften. Ich hatte große Angst, denn ich hatte meine gesamte Familie dabei, meine Frau und meine Kinder. Ich dachte, sie würden auch getötet werden. Anstürmende Islamisten und brutale Kämpfe ganz nah. Dennoch bewahren sich die Kurden hier einen Rest Hoffnung. Ich hoffe, bald wird alles besser in Syrien, die Preise fallen und es wird endlich ruhig. Doch nach 13 Jahren Bürgerkrieg scheint Frieden, zumindest für den kurdischen Teil Syriens, noch immer in weite Ferne.
Wir fragen nach bei Matthias Ebert in Kamischli im Nordosten Syriens. Matthias, wie groß ist der Druck auf die Kurden im Nordosten des Landes?
Er ist groß. Auf der einen Seite ist da die Türkei, die wohl wieder ab Montag im Verbund mit islamistischen Milizen dieses Gebiet hier angreifen dürfte an verschiedenen Stellen. Und dabei werden auch immer wieder ganz wichtige Infrastrukturen getroffen, Elektrizitätswerke. Und ein Staudamm musste auch jetzt schon abgeschaltet werden. Er kann keinen Strom mehr produzieren. Das heißt, das ist ein hoher Druck für die Kurden. Und es gibt auch immer wieder mehr Unruhestifter, unter anderem in der Stadt Raqqa. Dort wird immer mehr von einer instabilen Lage berichtet. Und auf der anderen Seite sind eben auch IS-Terrorzellen hier aktiv auf dem Gelände der Kurden, dass sie dominieren. Sie sind da in Wüstenorten, haben Tunnel angelegt. Und es gibt eben auch viele IS-Gefangene, die Kurden hier in ihren Gefängnissen haben. Darunter übrigens auch 30 Deutsche, wie man in Berichten liest. Das heißt, hier gibt es ganz, ganz viele verschiedene Probleme, denen die Kurden sich gegenüber, wo die Kurden reagieren müssen, gucken müssen, wie sie damit umgehen. Es ist keine leichte Zeit derzeit.
Matthias, US-Außenminister Blinken hat heute mit dem türkischen Präsidenten Erdogan gesprochen. Wie viel Einfluss haben die USA auf das Vorgehen der Türkei in Syrien?
Ja, es ist erstmal eine absurde Situation. Hier sind viele US-Soldaten stationiert, auch übrigens in der Gegend um Kobane und Raqqa, dort, wo also wirklich auch Angriffe von Islamisten immer wieder kamen und auch kommen werden, wie wir hören. Das heißt, hier steht sich dann die USA mit dem Verbündeten, den Kurden und den SDF-Kräften der Türkei gegenüber, die wiederum die islamistischen Milizen mitbestimmt und unterstützt. Also es ist eine ganz, ganz absurde Situation und bislang hat der US-amerikanische Druck nicht ausgereicht, um hier wirklich die Türkei zum Einlenken zu bewegen. Erdogan scheint entschlossen, diese chaotische Situation in Syrien auszunutzen, diese Übergangsphase, um möglichst viele Gebiete erobern zu wollen in den kommenden Wochen. Zumindest sieht es jetzt danach aus.
Matthias Ebert in Qamishli im Nordosten Syriens. Vielen Dank. So, und damit weiter in die syrische Hauptstadt Damaskus zu Ramin Sina. Ramin, wie war denn die Stimmung bei diesem ersten großen Freitagsgebet in der Umayyaden-Moschee nach dem Sturz von Assad?
Voller Neugier, voller Vorfreude von vielen Menschen, mit Spannung hatten Tausende dieses Freitagsgebet erwartet, sind aus zahlreichen Landesteilen Syriens extra angereist und die Moschee war voll, wie ich eine Moschee noch nie so erlebt habe. Die Menschen hatten kaum richtig Platz, um zu beten. Dann gab es die Predigt vom Premierminister der Übergangsregierung. Das war ein Zwischending zwischen Abrechnung mit Assad und versöhnlicher, aber unkonkret politischer Blick nach vorne. Danach wurde gefeiert. Das hatte sich HDS-Anführer al-Julani so gewünscht. Das waren natürlich Bilder, die auch um die Welt gehen. Die Menschen voller Freude und seine Milizen, die die Umayyaden-Moschee kontrollieren. Das ist ein heiliger Ort für viele Muslime, einer der ältesten Moscheen der Welt. Also schon ein Tag von hoher Bedeutung und auch eine gewisse Machtdemonstration der neuen Herrscher.
Ramin, die Menschen in Syrien fragen sich, ob alle, auch die Minderheiten, einen Platz in diesem neuen Syrien haben werden. Können Sie davon ausgehen?
Davon können Sie nicht ausgehen. In der alten Verfassung, da war Religionsfreiheit festgeschrieben. Da war aber keine Staatsreligion definiert, also nicht der Islam. Und viele Glaubensgemeinschaften, die hoffen darauf, die kleineren, dass das dann auch in Zukunft so bleibt. Jetzt wird die alte Verfassung erstmal ausgesetzt für 3 Monate. Mein Eindruck ist, im März, wenn dann womöglich mehr unter Kontrolle ist, könnte das dann schon nochmal ein Thema werden, wie das dann in Zukunft gehandhabt wird. Ich habe heute mit einer sunnitischen Muslimin sprechen können und die hat aber ganz klar gesagt und auch gefordert, nein, in einer neuen Verfassung, da braucht es Platz für alle Syrerinnen und Syrer. Da darf niemand privilegiert werden. Für den Moment, für heute ist das Gefühl und das, was wir hier in den letzten Minuten erleben, ist, dass das größere Problem Luftangriffe sind, die wir hier gerade erlebt haben, womöglich auf die Vororte von Damaskus. Wer sie geflogen hat, kann ich für den Moment nicht sagen. Aber die Lage ist in diesen Minuten recht angespannt hier in Damaskus.
Mhm. Ramin Sina, vielen Dank nach Damaskus und alles Gute.
Schöne Grüße nach Hamburg.
Und mit dem Umsturz in Syrien und den Folgen im Nahen Osten beschäftigt sich auch ein Weltspiegel extra zu sehen, jetzt in der ARD-Mediathek. Der rote Teppich war heute Vormittag bereits ausgerollt am Amtssitz des neuen französischen Premierministers. Da hatte Präsident Macron den Namen seines neuen Regierungschefs, François Bayrou, noch gar nicht offiziell verkündet. Tagelang hatte er gezögert. Alles in allem eine ziemlich unrunde Sache, die Ernennung des insgesamt schon vierten Premiers allein in diesem Jahr. Die Wechselquote auf dem Posten höher als auf mancher Trainerbank im Fußball. Und das mag so einiges über die Situation der französischen Politik erzählen. Friederike Hofmann.
Im Café direkt neben dem Sitz des Premierministers werden sie langsam Experten. Im Le Petit Varenne warten die Gäste darauf, dass der vierte Regierungschef in diesem Jahr die Amtsgeschäfte übernimmt. Sie befürchten, dass auch der neue Premierminister sich nicht lange halten wird. Ich glaube, dass der Premier in 3 oder 4 Monaten oder wenn über das Budget entschieden wird, wieder mit einem Misstrauensvotum gestürzt werden könnte. Bei Vorgänger Michel Barnier war das nach gerade mal 3 Monaten der Fall. Jetzt soll François Bayrou die politische Krise in Frankreich lösen. Nach tagelangem Warten hat Präsident Macron ihn heute zum Premierminister ernannt. Am Nachmittag Amtsübergabe in Paris.
La première obsession.
Mein vordringliches Ziel wird sein, die gläserne Mauer einzureißen, die zwischen Bürgern und den Mächtigen entstanden ist. Das ist eine riesige Gefahr. Der 73-jährige Bayrou ist ein erfahrener Politiker. Chef einer kleinen Partei aus der politischen Mitte, früherer Minister, Europaabgeordneter und Macron-Vertrauter. In Anbetracht einer solch schwierigen Situation wird meine Maßgabe sein, nichts zu verstecken, keine Option ungenutzt und nichts unter den Tisch fallen zu lassen. Frankreich ist hoch verschuldet. Bayrou muss nun schnellstmöglich einen neuen Haushalt auf den Weg bringen. Dafür muss er Partner finden. Denn nur wenn Bayrou ausreichend Abgeordnete hinter sich versammelt, kann er Gesetze durchbringen. Ein schwieriges Unterfangen in der in 3 Blöcke geteilten Nationalversammlung ohne klare Mehrheiten. Die konservativen Republikaner, die vorher Teil der Regierung waren, wollen es von Bayrous politischer Agenda abhängig machen, ob sie weiter mitregieren werden. Die Sozialisten sind noch skeptischer. Wir werden, wie wir es schon deutlich gemacht haben, nicht in die Regierung eintreten. Wir bleiben in der Opposition. In einem Brief heute erklärten sie aber, dass sie sich immerhin vorstellen könnten, Bayrou nicht sofort wieder zu stürzen. Schon am Abend beginnt der neue Premierminister mit den ersten Verhandlungen, um eine neue Regierung zusammenzustellen.
Friederike Hofmann in Paris. Verspricht denn dafür, dass sich der neue Premier länger halten kann als sein Vorgänger Michel Barnier, der ja nur 3 Monate geschafft hat?
Vielleicht wird es für ihn sogar noch ein bisschen schwieriger. Bayrou hat sich ja zum Ziel gesetzt, eine Regierung zu stellen, die nicht vom Wohlwollen der extremen Rechten abhängig ist. Der Rassemblement National hatte ja maßgeblich zum Sturz seines Vorgängers beigetragen und sie sind nun mal die stärkste Partei im Parlament. Bayrou braucht die konservativen Republikaner. Da ist keineswegs ausgemacht, ob sie diesmal bei der Regierung mit dabei sind. Das wollen sie vom Programm abhängig machen. Er braucht auch die gemäßigten Linken. Und da sitzt Bayrou sozusagen in der Zwickmühle, weil programmatisch einfach diese Lager so weit auseinander sind, zum Thema Migration zum Beispiel. Das heißt, wenn er den einen entgegenkommt, stößt er den anderen vor den Kopf und umgekehrt.
Was hätte denn ein Scheitern von Bayrou für Konsequenzen wiederum für Präsident Macron?
Macron ist bereits deutlich geschwächt. Seine Beliebtheitswerte sind absolut im Keller. Er hat die Europawahl verloren, er hat die Parlamentswahl verloren. Seine Regierung war nur 3 Monate im Amt. Würde jetzt die neue Regierung auch noch scheitern, da würde das ihn noch deutlich anzählen. Er hat zwar gesagt, dass er bis 2027 im Amt bleiben will, aber der Druck würde auf ihn doch deutlich steigen.
Dankeschön, Friederike Hofmann in Paris. Viele Grüße.
Grüße nach Hamburg.
Nur wenige Stunden galt das Kriegsrecht in Südkorea, das der Präsident vor 10 Tagen völlig überraschend ausgerufen hatte. Doch der Protest gegen Yoon Suk-yeol ist seitdem ungebrochen. Morgen will die Opposition ein weiteres Mal über seine Amtsenthebung abstimmen lassen. Die Opposition, die von Yoon beschuldigt wurde, mit dem nordkoreanischen Regime zu sympathisieren. Tatsächlich gibt es kaum noch Kontakte zwischen den beiden koreanischen Staaten. Schon gar keine Zeichen der Annäherung, im Gegenteil. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat zuletzt sogar Brücken und Verbindungsstraßen zerstören lassen. Eine Wiedervereinigung schließt er aus. Und doch geben einige in Südkorea die Hoffnung nicht auf und versuchen den Menschen im Norden irgendwie zu helfen. Thorsten Iffland.
Hilfe für ältere Menschen, das wird hier in diesem Bürogebäude normalerweise organisiert. Nur sonntags nicht. Da kommt Park Jong-go und bringt Hilfe für Nordkorea. Reis für das Land, aus dem er vor 23 Jahren geflohen ist. Wir versuchen den Menschen in Nordkorea Reis zu schicken. Dafür nutzen wir die Meeresströmung. Ich habe gehört, dass in der ganzen Region Hunger herrscht. Kilo Reis pro Flasche. Bargeld, eine Speicherkarte mit Fernsehserien über das Leben in Südkorea und Medikamente gegen Parasiten. Den Landsleuten in Nordkorea helfen. Freiwillig, finanziert durch Spenden. Seit 10 Jahren eine Selbstverständlichkeit für Park Jong-go und andere Aktivisten. Da wir in Nordkorea gelebt haben und wissen, wie die Menschen dort gelitten haben, wissen wir, wie glücklich sie wären, wenn sie das hier bekommen könnten. Das kann ihnen ihre Regierung nicht geben. Und wenn wir dann ihren Hunger auch nur ein wenig lindern können, dann hat es sich schon gelohnt. Die Aktivisten, fast alles geflüchtete Nordkoreaner, leben gefährlich. Aus Angst vor nordkoreanischen Agenten haben viele Polizeischutz. Auch Park Jong-go hat stets Zivilpolizisten an seiner Seite. Die Beziehungen zwischen den beiden Koreas ist so schlecht wie lange nicht. Nordkorea bezeichnet den Süden inzwischen sogar in seiner Verfassung als Feind Nummer 1. Dass jetzt auch noch nordkoreanische Soldaten im Krieg Russlands gegen die Ukraine kämpfen, die nächste Eskalationsstufe. In ein Land geschickt zu werden, um dort zu kämpfen, das nicht mal dein Heimatland ist, ist nichts anderes als Kanonenfutter für das Regime von Kim Jong-un zu sein. Du taugst nur als ein menschliches Schutzschild. Diese Bilder hat der ukrainische Geheimdienst Mitte Oktober veröffentlicht. Sie sollen zeigen, wie nordkoreanische Soldaten im Osten Russlands ihre Kampfausrüstung bekommen. Ryo Seong-yu weiß, wie die Spezialeinheiten der nordkoreanischen Armee arbeiten. Er hat 8 Jahre als Fahrer gedient. Sie sind schon eher von der brutalen Sorte, aber ich würde nicht so weit gehen, sie als menschliche Waffen zu bezeichnen. Viele haben kaum Erfahrung, haben nicht mal einen Fallschirmsprung absolviert. Ob Soldat oder Zivilist, die Menschen in Nordkorea leiden unter dem Regime von Kim Jong-un. Davon sind die Aktivisten in Seoul überzeugt. 600 Reisflaschen werfen sie an diesem Tag ins Meer. In der Hoffnung, dass die Strömung sie dahin trägt, wo sie so dringend benötigt werden. Nach Nordkorea.
So, und jetzt weiter mit kompakten Nachrichten vom Tage und mit Jens.
Für gesetzlich Krankenversicherte wird es im kommenden Jahr deutlich teurer. Denn nach Einschätzung von Gesundheitsminister Lauterbach dürfte bei den meisten Krankenkassen der Zusatzbeitrag um mindestens 0,8 Prozentpunkte steigen. Ebenfalls teurer werden sollen die Beiträge zur Pflegeversicherung. Dort wird mit einem moderaten Anstieg um 0,2 Prozentpunkte gerechnet. Grund dafür seien versäumte Reformen, so Lauterbach. Diese seien nun zwar auf den Weg gebracht, bräuchten aber Zeit, um zu wirken. Eigentlich hätte die frühere Ampelkoalition sie noch anschieben wollen. Die Reform der Fernwärmeverordnung, damit sollten Anbieter zu einer transparenteren Preispolitik verpflichtet werden. Daraus wird nun nichts mehr. Wie das ARD-Hauptstadtstudio aus dem Wirtschaftsministerium erfuhr, ist ein Kompromiss zwischen den Interessen der Verbraucher und der Versorger in dieser Legislaturperiode gescheitert. In der Ukraine setzt Russland seine Angriffe mit unverminderter Härte fort. Allein in der vergangenen Nacht habe Russland mehr als 90 Marschflugkörper und fast 200 Drohnen eingesetzt, erklärte Präsident Selenskyj. Ziel war erneut die Energieversorgung. Verkehrsnetze, Treibstoff- und Energieanlagen sowie ein Wärmekraftwerk wurden nach Information der Betreiber beschädigt. Betroffen waren unter anderem größere Städte wie Odessa im Süden des Landes, wo sich viele nun mit Generatoren behelfen müssen. Mit der Nachwendekomödie Goodbye Lenin wurde Wolfgang Becker weltberühmt. Nun ist der Filmemacher im Alter von 70 Jahren gestorben, nach kurzer, schwerer Krankheit, wie seine Familie mitteilte. Becker gilt als einer der wichtigsten Regisseure des deutschen Kinos. Gemeinsam mit Tom Tykwer war er auch als Produzent erfolgreich.
Reibungslos klappt das Bahnfahren in Deutschland ja längst nicht mehr. Das ist ja keine Sensation. Das weiß jeder aus eigener Erfahrung, der gelegentlich in einen Zug steigt. Und auch sonst dürfte es sich rumgesprochen haben. Und das liegt nicht nur daran, dass das echte Eisenbahnnetz zigtausende Kilometer lang ist und weit verzweigt, sondern auch daran, dass es ziemlich marode ist. Aber das gilt nicht für die Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim. Die ist nämlich nach 5 Monaten rund erneuert, ab Sonntag wieder voll nutzbar und versprüht die leise Hoffnung, dass auch woanders die Bahn endlich zum Zug kommt. Martin Rottach.
Über Jahre war ihr Weg zur Arbeit ein Geduldsspiel. Kommt der Zug und wenn ja, wann? Dieser Wolf pendelt 20 Kilometer aus Lampertheim nach Mannheim zur Arbeit. In den vergangenen 5 Monaten war die Strecke, die sogenannte Riedbahn zwischen Frankfurt am Main und Mannheim, voll gesperrt. Seit Juli wartete Lisa Wolf deshalb nun jeden Morgen auf den Schienenersatzverkehr statt auf den Zug.
Es war alles pünktlich, also ich war zufrieden. Also besser wie mit der Bahn als mit der Verspätung oder so.
Mit dem Bus dauert es für sie zwar länger, aber dafür ist er verlässlich. Mit der Sanierung der Riedbahn geht die Bahn neue Wege. 5 Monate Vollsperrung statt jahrelang im Stückwerk. Für den Fernverkehr bedeutete das große Umwege. Im Regionalverkehr waren etwa 150 Busse im Dauereinsatz. Auf der Strecke wurde in den letzten 5 Monaten unter Hochdruck gearbeitet. Eine komplett neue Strecke ist hier entstanden, heißt es von der Bahn. Am Sonntag soll sie nun wieder eröffnet werden.
Wir haben alles gebaut, alle Gewerke, Gleise, Weichen, Signaltechnik, Oberleitung. Also alles ist fertig, auch die Bahnhöfe. Insofern sind wir froh, dass jetzt wieder die Züge rollen können.
Nur vereinzelt soll es noch zu Einschränkungen kommen. Felix Perschin berät seit Jahren Unternehmen bei Verkehrsprojekten.
War nicht so schwierig hier. Es gab schon fertige Planungen für die neue Signaltechnik. Insofern ist jetzt nur den Oberbau wirklich noch mal schnell gemacht. Die Strecke hat kaum Brücken. Also da werden andere Generalsanierungen ganz andere Herausforderungen stellen.
Denn die Strecke Mannheim-Frankfurt ist nur der Anfang. Über 40 Hauptstrecken will die Bahn bis 2031 generalsanieren, sowie Emmerich-Oberhausen und Hamburg-Berlin. Vollsperrungen, damit das marode Bahnnetz wieder flott gemacht werden kann. Doch diese Sperrungen sind keine gute Lösung, sagt Bahnexperte Christian Böttger. Die Deutsche Bahn müsse es schaffen, mehr im laufenden Betrieb zu sanieren.
Die Frage ist natürlich, wieso schafft es die Schweiz eingleisig zu sperren ohne Unfälle und wieso sollten wir das nicht schaffen? Also ich glaube, man muss dieses Thema eingleisige Sperrung mit besseren Sicherheitsvorkehrungen doch noch mal genauer prüfen, weil da eben die Beeinträchtigungen deutlich geringer wären.
Für die Pendler nach Mannheim geht es ab Montag wieder im Zug statt im Bus zur Arbeit.
Die Hoffnung ist, dass es jetzt mal mit den üblichen Verspätungen, die ja sonst auf der Strecke immer so eine Riesenkatastrophe waren, dass das jetzt mal wegbleibt.
Zugausfälle, Personalschaden, ja, da habe ich ehrlich gesagt auch Angst, auch mit der Verbindungen, ja.
Lisa Wolf vermisst jetzt schon die Busse, sagt sie. Denn dass ab Montag mit der Bahn alles reibungslos funktioniert, da ist sie skeptisch.
So, jetzt zeige ich es mal dem Jens Riewer auf dem Freitagabend, ne? Ein Zweier- und ein Dreierpaar. Ach,
komm. Warte mal, zeige ich das gleich.
Kniffel! 3, 4, 5, 6.
So geht
das. Das ist eine kleine Straße. Herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. Bist du auch sonst irgendwie so Spiele-Fex? So,
ich bin jetzt nicht der Kartendrescher, aber so ein Mensch. Ärger dich nicht, Brettspiele, alles
so
voll.
So Monopoly, Schlossstraße kaufen und so.
Und du weißt, wer spielt, kann nicht sündigen.
Oh, das ist wirklich eine Weisheit am Freitag, den 13. Ja. Nicht schlecht. Man glaubt es kaum, du wirst es auch kaum glauben, lieber Jens. Aber Spieleabende sind auch bei den Jüngeren wieder total in. Also so ganz analog und altmodisch, wie wir hier spielen im Studio. Und gerne auch mit Karten. Mhm. Dafür lassen viele Teenager sogar mal ihre Switch oder ihre Playstation aus. Ne? Und mittendrin in Berlin, da waren jetzt Larissa K. und Markus Reher dabei, als wirklich ganz exklusive Karten auf den Tisch kamen.
Diese Spielkarte liegt eigentlich in einem Bankschließfach. Sie soll mittlerweile 150.000 Euro wert sein. Weltweit gibt es nur 100 Exemplare und er ist der Besitzer. Doch dazu später mehr. Freitagabend in Berlin-Prenzlauer Berg. Letzte Vorbereitungen für ein Kartenturnier Magic Modern.
Pairings für Modern!
Pairings, das heißt, immer zwei Spieler treten gegeneinander an. Mit Feen, Kriegern oder Monstern versuchen sie sich in Fantasiewelten gegenseitig zu besiegen. Patrick Okupski leitet das Turnier.
Ja, geil, du hast die neuen Otter geholt und die Basic Lands? Mega.
Jeder hat ein eigenes Kartenset oder Deck, wie sie das nennen. Sammelkartenspiele wie dieses gibt es von verschiedenen Anbietern.
Das Ziel von dem Spiel ist es, seine Leben auf Null zu bekommen. So. Ob das jetzt nur mit Zaubern, Kreaturen oder indem er selber Lebenspunkte verliert, passiert, ist ja egal. Er muss auf Null kommen, dann hat er gewonnen.
Es ist so, wie als würde man Schach spielen, nur dass man, jeder bringt seine eigenen Figuren mit. Und man kann halt die Figuren personalisieren. Wenn ich das Pferd mehr mag, kann ich das Pferd öfter spielen. Und so ist halt Magic.
Modern, zweite Runde. Pairings.
Patrick Okupski war lange selbst Stammkunde in diesem Spieleladen. Da war er noch Tischler. Doch vor 3 Jahren machte er sein Hobby zum Beruf. Jetzt berät er andere Magic-Fans. Diese beiden suchen einen speziellen Spielcharakter für ihren Kartensatz.
Aber wir wissen jetzt noch nicht so ganz genau, in welche Richtung das Deck gehen soll. Ne? Soll es darum gehen, mit diesem Zeitmesser immer unendlich Infinite Turns, weil du so...
Würde ehrlich gesagt irgendwann ein bisschen langweilig so.
Genau. Ja. 10.000 Karten hat das Paar. Der Ausflug in den Spieleladen ist ihre Date Night, ihr romantischer Abend.
Wir lieben das beide. Wir verbringen da viel Zeit auch einzeln mit. Und es ist halt mega cool, wenn man mit seinem Partner das Hobby zusammen ausleben kann. Ne?
Heute Abend hat das Paar nicht alle Karten gefunden. Sie kaufen nur eine Handvoll für etwa 15 Euro. Die Spielkarten sind begehrte Sammlerobjekte.
Zum Beispiel, es gibt nummerierte Karten, da lohnt es sich, welche sich zu holen, weil die gibt es nur 100 Mal auf der Welt oder so. Bei anderen Karten wiederum, die werden irgendwann gereprintet oder kriegen nochmal einen neuen Druck und dann macht es da nicht so viel Sinn. Wiederum gibt es aber Karten, die gesagt werden, die werden nie wieder gedruckt werden, die werden nie wieder eine neue Auflage bekommen, da wird nie wieder was Neues kommen und die steigen nur im Preis. Modern Timeout!
Das Magic-Kartenturnier im Spieleladen in Berlin ist zu Ende. Patrick Okupski spielt am liebsten zu Hause mit seinen Freunden, umgeben von 40.000 Karten, schätzt er. Eine Karte in seiner Sammlung ist besonders. Es ist die Karte, die 150.000 Euro oder mehr wert sein soll.
Ich zahle 4 Mana und spiele meine Rente gegen dich.
Patrick Okupski hat sich den Wert der Karte von Profis einstufen lassen. Gekauft hat er sie vergangenes Jahr. Sie war in einem ganz normalen Kartenpäckchen für ungefähr 50 Euro. Jetzt bewahrt er die wertvolle Karte in einem Schließfach auf. An das Gespräch bei der Bank kann er sich noch sehr gut erinnern.
Das war eine sehr nette Dame, die aufgeschlossen war und sie war schon etwas älter und ihr Kind hat Pokémon gesammelt und hat schon so ein bisschen was von Werten mitbekommen und war dann aber dann trotzdem mega krass überrascht und hat dann auch gefragt, ob sie ein Bild machen dürfte.
Patrick Okupski hofft, dass seine Karte weiter im Wert steigt. Eines Tages will er sie dann verkaufen und sich zur Ruhe setzen. Nur das Spielen, das wird er wohl niemals aufgeben.
So, und jetzt mal wirklich alle Karten auf den Tisch, Claudia. Was ist das Wochenendwetter wert?
Die Karten werden vollkommen neu gemischt. Es kommen jetzt mal wieder Tiefdruckgebiete. Das heißt, dieses Dauergrau hat ein Ende. Allerdings bringen die natürlich auch Regen bzw. Schnee morgen. Und heute konnte man die Sonne schon sehen. Klar, auf den Bergen, das war auch in den letzten Tagen so. Hier der Blick vom Brocken über dieses Nebelmeer und man sah ihn wieder, den orangen Ball. Morgen haben wir es dann wieder eher mit Tiefdruckeinfluss zu tun. Aus Süden kommt etwas, kommen dichtere Wolkenfelder mit Schnee. Aus Norden kommt etwas Schnee. Danach aber deutlicher Temperaturanstieg. Das sieht man hier am Trend für Magdeburg. Temperaturen morgen so 2-3 Grad. Da kann es dann vorübergehend auch mal Schnee geben, der fällt. Dann geht es rauf auf 10-11 Grad und zwar bis... naja, wahrscheinlich Ende der kommenden Woche. Und jetzt in der Nacht haben wir es erst einmal mit ein paar Auflockerungen noch zu tun im Süden. Dann dichtere Wolken, die aus Norden kommen. In Richtung Schleswig-Holstein fängt es in der zweiten Nachthälfte auch mit Schnee, Griesel und so ein bisschen Nieselregen an. Aus Süden kommen morgen dichte Wolken mit Schnee oberhalb von 500 Metern. Sonst ist es Regen. Und im Laufe des Tages breitet sich dieses Wolkenband aus Nordwesten dann weiter nach Süden aus. Da kann es auch bis in tiefe Lagen mal ein paar Flocken geben. Das wird nicht unheimlich viel sein. Aber es reicht möglicherweise schon, um Straßen mal vorübergehend glatt zu machen. Im Süden ein ähnliches Spiel, dazwischen auch mal trockene Abschnitte. Die Temperaturen, die werden in der Nacht sogar von Nordwesten her leicht ansteigen. Da sind es dann morgen 1 bis 5 Grad. Sonst verbreitet leichter Frost minus 2 bis minus 5 Grad in den höheren Lagen. Und die Temperaturen am Nachmittag liegen meist bei bis zu 8 Grad auf Helgoland. Sonst sind es 1 bis 7 Grad leichter Frost in den Mittelgebirgen. Und wenn dann da was fällt, dann fällt das eben auch meist als Schnee. Die nächsten Tage bringen leicht wechselhaftes Wetter. Am Sonntag noch dichte Wolken, vor allem nach Norden hin regnet es häufiger. Da ist es am ehesten im Südwesten längere Zeit trocken. Temperaturen meist 3 bis 8 Grad und am Montag 8 bis 12 Grad. Dazu wird es dann eher trocken sein, allerdings hohe Temperaturen, trotzdem wechselhaftes Wetter.
Klingt doch so, dass man sagt, wir gehen ins Wochenende, egal was das Wetter bringt. Na, vielen Dank, liebe Claudia Klein. Müssen wir eh. Und wir machen jetzt mal Feierabend am Freitagabend. Es wartet ein Tatort aus Freiburg auf Sie.
Mit aktuellen Nachrichten versorgen wir Sie jederzeit auf tagesschau.de und bei tagesschau24.
Und wir hier versorgen Sie natürlich morgen gerne wieder.
Und einen schönen Abend.
Tschüss.
Spielen Sie weiter.